Ich habe versprochen, dass ich um unserer Kinder willen heute den Bibeltext, den wir haben, erzähle, damit unsere Kinder ein wenig mehr verstehen können. Es wäre schlimm, sie würden bei uns in der Kirche den Kirchenschlaf lernen. Deshalb haben wir gleichzeitig Gottesdienst, dass sie am Sonntag merken, da muss man etwas mitnehmen. Es war schon am späten Nachmittag vor Jerusalem auf der Landstraße. Da liefen zwei Männer. Sie liefen sehr schnell. Sie hatten ihren Mantel umgehängt. Und keiner von ihnen schaute zurück. Und der eine, der hieß Kleopas, sagt zu seinem Freund: Du, ich kann gar nicht mehr zurückschauen. Sonst habe ich mich immer gefreut, wenn ich dieses wunderbare Stadtbild von Jerusalem sehe. Der Tempel mit seinem goldenen Dach hoch über der Stadt. Und die großen Felsen und die starke Stadtmauer, da habe ich immer laute Lieder singen müssen. Das hat mich gefreut, wenn ich nur Jerusalem gesehen habe. Aber ich kann es nicht mehr sehen, ich möchte mich gar nicht mehr umdrehen. Und der andere sagt: Du, Kleopas, mir geht's genauso. Ich höre immer noch die Leute schreien. Mir ist heute noch peinlich, dass ich am Freitag nicht mit dabei war, wo sie Jesus hinausgeführt haben auf diesen Berg und gekreuzigt haben. Es war eigentlich eine Schande, dass wir so feige waren, aber jetzt kann man nichts mehr machen, jetzt ist auch vorbei. Aber ich höre noch von Ferne, wie die geschrien haben, das muss ja ein furchtbarer Lärm gewesen sein. Ich höre immer noch diese Rufe: Kreuzige, Kreuzige. Und so laufen sie und reden über das, was da miteinander passiert war, bis der Kleopas zu seinem Freund sagt: Du, da vorne läuft einer. Wart mal, was der will, der wartet auf uns. Und sie bleiben vorne stehen und der Fremde, der dort am Weg, das ist eine Wegkreuzung, steht, grüßt sie und sagt: Guten Tag. Und sie wundern sich, sie kennen doch den Mann nicht. Und dann sagt der Fremde: Was seid ihr aber für traurige Leute? Das war den beiden Männern natürlich ganz arg, dass der Fremde das gesagt hat. Und da schauten sie bloß ganz verlegen auf den Boden, denn sie dachten, das kann man doch gar nicht erzählen alles. Und sie dachten in dem Augenblick, dass sie so feige waren und ihren Herrn Jesus verlassen haben. Das machte sie ja so traurig. Und dass alles jetzt aus und vorbei war. Der Fremde, der ist nicht locker und sagt: Warum seid ihr denn so traurig? Dann guckt der Kleopas den nur an und sagt: Ja, weißt du das nicht? Bist du denn der Einzige? Ach, du bist ein Fremder, natürlich. Du weißt ja nicht, was in Jerusalem war. Das haben doch alle miterlebt. Hast du es nicht gesehen? Da war doch einer, der hieß Jesus, und er hat Wunder tun können. Da waren kranke Menschen und die waren so fröhlich. Die haben erlebt, dass der Herr Jesus sogar Krankheiten wegnehmen kann. Und auch die Kinder hat er gern gehabt. Die durften zu ihm kommen und die Blinden durften kommen und die Armen durften zu ihm kommen und für alle war er da. Aber das hat anderen nicht gefallen und die haben nicht geruht, bis sie Jesus, denk mal, man kann es kaum erzählen, bis sie Jesus wie einen Verbrecher am Kreuz haben hinrichten lassen. Ach, es ist so schrecklich, wir können gar nicht denken mehr daran. Und so laufen sie ein Stück weit und erzählen dem Fremden das alles. Aber da bleibt der Fremde wieder stehen und schaut diese beiden Männer an und sagt: Ihr seid aber schön dumm. Was sagt er? Sind dumm? O, ihr törichten und trägen Herzen, sagt der Fremde. Ihr kennt ja nicht einmal eure Bibel. Ihr müsst eure Bibel besser kennen. Warum, fragen die? Dann sagt der Fremde: Das musste doch so geschehen. Kennt ihr denn eigentlich das nicht vom Sonntagsgottesdienst, was da im Propheten Jesaja drin steht, wo der schon vorausgesagt hat, dass einmal der kommende Messias geschlagen und verhöhnt wird? Ja, dass man ihn so blutig schlägt wie ein Lämmlein, das geschlachtet wird. Und dass das Blut herunterläuft und dass der ganz kaputt und zerschlagen aussieht. Und dass das alles so geschehen muss, weil dieser große Messias, der kommt, die ganzen Leiden dieser Welt tragen muss, all das Elend, all die Tränen, all die große Not dieser Welt. Da hatte Kleopas und seine Freunde aber zugehört. Und sie sagten, du musst uns noch mehr erzählen. Und dann hat der Fremde gesagt, gerne, ich erkläre euch noch gerne mehr aus der Bibel, da steht noch viel mehr drin. Und dann fängt er an, eine Bibelstelle um die andere zu erklären, bis der Kleopas sagt, zwar inzwischen schon fast Abend geworden, es wurde schon dunkel, die Sonne war schon weg, es wurde kühl, sagt der Kleopas, jetzt sind wir schon da in Emmaus, hier wohne ich, da drüben steht mein Haus. Dann sagt der fremde Mann, dann will ich mich aber jetzt schnell verabschieden. Ach nein, sagt der Kleopas, du musst mit in mein Haus gehen. Wir essen noch miteinander. Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Der Fremde geht mit hinein ins Haus. Der Kleopas geht in die Küche und in die Speisekammer und holt Brot und noch ein bisschen Milch und Wasser noch so hat er. Und richtet noch ein kleines Abendessen, so ganz einfach auf dem Tisch nur. Und dann setzen sie sich hin und der fremde Mann nimmt so ein Brot und bricht es auseinander und spricht drüber ein Dankgebet. So wie wir es zu Hause auch vor dem Mittagessen tun. Danke, Herr, für diese Gaben. Und da merkt plötzlich der Kleopas und sein Freund, wen er da zum Abendessen eingeladen hat. Ja, so hat doch der Herr Jesus bloß das Brot gebrochen. Damals, als die 5000 Menschen in der Wüste waren und hungrig waren und er sie sättigte, genau so, das ist ja der Herr Jesus. Und in dem Augenblick war der Herr Jesus verschwunden und von ihnen weg. Lassen Sie doch Kinder da, die dürfen heute sogar schreien. Das ist nett, das gehört dazu. Auch einmal, Kinder sind Gottes Gaben und da freuen wir uns. Kinder dürfen Kinder sein. In unserer Welt dürfen wir an einer Stelle wenigstens in der Kirche. Und dann sagen die beiden, wie sie jetzt allein waren und der Herr Jesus weg war, das hätten wir doch schon früher merken sollen, wie der Herr Jesus da mit uns gesprochen hat, wie der uns die Bibel ausgelegt hat. Mir ist es sogar ganz, ja, so hat er gesagt, dieser Freund, mir ist ganz warm ums Herz geworden, mein Herz hat gebrannt, wie der die Bibel auslegen kann. Das hat mich richtig gefreut, da war ich wieder ganz drin. Und dann sind sie aufgestanden, obwohl es jetzt draußen schon dunkel war, und sind den gleichen Weg zurückgelaufen. Aber ganz anders, als sie hergekommen waren. Die waren fröhlich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Fröhlicher als Kinder, die in Osterhasen kriegen. So fröhlich waren die. Und sind gelaufen, weil sie wussten, der Herr Jesus lebt. Und sind nach Jerusalem hinein, da wurden gerade die Stadttore schon zugeschlossen, sind sie gerade noch reingekommen und sind ins Haus gelaufen, wo die Jünger vom Herrn Jesus waren, die anderen haben angeklopft und haben gesagt, der Herr Jesus ist wirklich auferstanden, er lebt. Der ist da bei uns, auch wenn wir ihn nicht sehen. Und dann sagen die Jünger dort, ja, wir haben es auch so erlebt. Er ist dem Simon erschienen, auch der hat es erlebt. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich möchte jetzt noch ein paar Bemerkungen an diese Geschichte anfügen. Ich möchte drei Beobachtungen anfügen, die für uns wichtig sind. Wir verstehen alle das Wort Jesu nicht. Aber der Auferstandene erklärt uns sein Wort. Das ist das Erste. Der Auferstandene erklärt uns sein Wort. Ich möchte heute die Predigtaussage, die ich Erwachsenen sage, in einfache Geschichten kleiden. Vielleicht spüren Kinder dann mehr als nur durch dürre Worte. Da war ein junger Pfarrer im Hessischen und er sollte jeden Sonntag auf die Kanzel gehen und predigen. Und ihm fiel das furchtbar schwer, denn letztlich war er nicht überzeugt, dass der Herr Jesus wirklich lebt. Er dachte, ich kann ihn doch nicht sehen. Ich kann all die Worte der Bibel predigen, aber so wirklich überzeugt, dass der Herr Jesus lebt, das kann ich nicht glauben. Das sind doch sicher alles nur Geschichten, die Leute aufgeschrieben haben, Gleichnisse, die etwas verdeutlichen. Und so hat er sich abgemüht in seinem Dienst, er hat Unterricht gehalten, er hat Leute besucht, er stand an Krankenbetten und hat denen gesagt, Gott liebt dich, aber er hat das nicht sagen können, der Herr Jesus ist um dich her. So wie wir beieinander sind, so wie ein Mensch um uns ist. Und das ging eine ganze Zeit lang so, bis er selber in ein großes Problem kam. Er hatte eine große Not in seinem Leben, das machte ihn ganz traurig. Er wurde mit einer Sache nicht mehr fertig und da war er so müde und lustlos und dann hat er Angst. Und dann ging er zu einem alten Mann in der Gemeinde, der saß immer vorne in der Kirche. Und zu dem ging er und hat gesagt, könnten Sie mir nicht einen Rat geben? Ich bin da immer so ängstlich und werde mit der Sache nicht mehr fertig. Geben Sie mir doch einen Rat. Und der alte Mann hat ihm den Rat nicht gegeben, den er eigentlich wollte. Er hat nur gedacht, der Mann sagt, machen Sie das oder machen Sie das. Der alte Mann hat nur gesagt, jetzt wollen wir das alles Jesus sagen. Und dieser Pfarrer, er hieß Otto Rodenberg, sagte später, das habe ich gar nicht gedacht, dass Jesus so mitten da ist. Ich habe doch bloß den Mann vor mir gesehen. Dass Jesus da ist, wie bei den Emmausjüngern. Dass man so mit ihm reden kann. Und er sagte, von dem Augenblick an war mir es klar, Jesus lebt, er ist mitten unter uns. Und von dem Tag an ist mir erst richtig die Bibel klar geworden. Ich habe alles erst richtig verstehen können. Die Kreuzigungsgeschichte Jesu, die wurde mir erst richtig verständlich. Das Alte Testament, ja, jedes Wort der Bibel wurde mir erst richtig deutlich. Von diesem Augenblick an, Jesus ist auferstanden, er lebt. Denn jetzt weiß ich es. Das ist nicht bloß eine traurige Geschichte, die man uns an Karfreitag erzählt, dass Jesus gekreuzigt wird, sondern weil er auferstanden ist, ist das wahr, dass jetzt Sünden vergeben werden. Und dass Jesus das wirklich Menschen zusprechen kann. Es ist bei dem Otto Rodenberg ganz komisch gegangen. Er hat einen ganz anderen Rat gesucht und hat durch das Wort eines Menschen erlebt, Jesus lebt. Und durch den Auferstandenen hat er das Wort der Bibel verstanden. Ein zweites. Durch den Auferstandenen brennt unser Herz. Da werden wir Menschen, die innerlich bewegt und berührt werden. Im Jahr 1970 lief eine 13-teilige Fernsehserie Miss Molly Mill. Eine Schauspielerin und Schlagersängerin stand im Mittelpunkt namens Ingrid Rück. Und sie erzählt heute von diesen Zeiten, wo sie hier auf dem Höhepunkt ihres Ruhms stand, sagt sie, das war für mich ganz wunderbar, die vielen Menschen, die mich anbeteten und die mich verehrten und die mich bewunderten. Sie sagte wörtlich, solange ich im Rampenlicht stand und vom Erfolg berauscht war, fand ich mich großartig. Sei bloß immer schwer gewesen, wenn dieser Applaus plötzlich weg war und wenn man wieder für sich allein war. Und sie sagt, dann sei das Leben so leer gewesen und dann ist man, so erzählt sie selber, sie sei hinuntergegangen in ihre Hausbar und hätte gesüffelt. Gott sei Dank, sie sei keine Säuferin gewesen, wo es ausgeartet wäre. Aber es sei doch bei dröhnender Musik alles nur versteckt gewesen, was man im Leben nicht gefunden hat. Hinter belanglosen Storys und Witzen versteckte man sich, keiner offenbarte sich dem anderen. Und dann suchte sie nach mehr Leben. Sie wandte sich dem Hinduismus zu. Sie las die Werke des russischen Dichters Tolstoi. Sie versuchte, ihre Angst wegzunehmen, und da kam ein junger Schlagertexter, christlicher Schlagertexter, ein angehender Franziskanerpater namens Giese, und hat sie gebeten, einen christlichen Song zu singen. Sie hat gelacht und hat gesagt, was soll ich einen christlichen Song singen? Sie ging nach Hause, wie sie später erzählt, und hat zuerst im Brockhaus-Lexikon nachgeschlagen unter Gott, um überhaupt sich wieder zu informieren, was das Christentum ist. Und das hat sie so interessiert, dass sie immer mehr nachfragte und sagte, was ist denn eigentlich das mit Jesus? Und sie fragt immer mehr nach, und bis sie entdeckte, es ist eigentlich der größte Betrug des Lebens, Lieder von der Liebe zu singen und die große Liebe Jesu nicht zu kennen. Aber sie sagt, wie ich Christ wurde, anfangs, da habe ich mich an der Auferstehung Jesu vorbeigemogelt, bis seine Botschaft in mir zu leben begann. Mit Christus habe ich meine Existenzangst und meine Einsamkeit überwunden, jeden Tag neu. Heute kann ich über den Sinn meines Lebens nachdenken, ohne den Tod ausklammern zu müssen. Und diese Ingrid Brück sagt nun, nachdem sie jetzt vor kurzem zum Glauben kam, mir ist das so wichtig mit den Gaben, die ich als Schauspielerin habe und ich als Sängerin habe, die einzusetzen für Jesus. Es gibt keine größere Freude für mich als der Glaube an Jesus und seine Worte. Eine Gruppe junger Christen in Stuttgart hat mit Ingrid Brück Kontakt aufgenommen, und weil sie jetzt eine Sendung machen muss im Süddeutschen Rundfunk, da hat sie zugesagt und gesagt, ich suche junge Christen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben, wenn ich in Stuttgart bin. Aber Menschen, die brennen, die plötzlich brennen, weil in ihnen etwas geschehen ist, und die sagen, ich möchte mein Leben einsetzen. Ich möchte anderen etwas bieten, eine Alternative anbieten, nämlich die Alternative Christus im Leben. Es geschieht in unseren Tagen, dass der auferstandene Menschen brennend macht. Und wenn Sie die Geschichte der Christen ansehen, dann war das Merkwürdige nicht, dass Leute groß waren. Der Jesus hat ja immer das Verachtete erwählt. Er hat Leute gesucht, die gar nicht groß waren. Sondern das Entscheidende war, dass er in Menschen ein Brennen verursachte. Und dass dieses Brennen weitergewirkt hat. Was war denn bei Luther groß? Doch das, dass er gebrannt hat für den Auferstandenen. Dass er ganz sich für ihn einsetzte. Und all die Menschen, denen wir begegnet sind. Und noch ein letztes. Wer dem Auferstandenen begegnet ist, muss es weitersagen. Diese Emmaus-Jünger müssen es weitererzählen, dass Jesus lebt. Wie ich 9 Jahre alt war, hatte ich einen Unfall. Da bin ich von einem so etwa 4,5 Meter hohen Dach heruntergefallen, kopfüber, und hatte einen dreifachen komplizierten Fußbruch und lag damals im Ulgele. Und das war eine lange Geschichte, bis dieser Fuß wieder eingerenkt war, und da hatte man Schmerzen. Und dann musste ich lange noch zu Hause liegen. Und wie ich so zu Hause lag, da las man die Bilderbücher aus und dann las man die Märchenbücher aus. Dann klingelte es eines Tages und dann kam unser Stadtmissionar Vogelsang und machte einen Besuch. Es ist mir selten ein Besuch so eindrücklich gewesen, denn Kinder schätzen das vielleicht am meisten, wenn ein Erwachsener sich für sie Zeit nimmt. Und unser Stadtmissionar Vogelsang von der Johannesgemeinde hatte diese Gabe, dass er Kinder so ernst nahm wie Erwachsene. Er saß sicher eine Dreiviertelstunde an meinem Bett und er hat eine Geschichte erzählt. Und die hat sich mir eingegraben, die ist mir so interessant geblieben. Er erzählte da von einem Mann, der jeden Mittag beim Mittagessen einen Platz freiließ. Er hat aufs Tisch gedeckt, Gabel, Messer, Löffel und einen Teller hingestellt. Aber da saß nie ein Gast. Wenn er allein war, war bloß ein Mann da. War er nur da, aber er hat immer für 2 gedeckt. Und wenn er einen Freund zum Essen hatte, hat er für 3 gedeckt, obwohl bloß 2 mitaßen. Und immer blieb der eine Platz frei. Dann haben schließlich Freunde ihn gefragt, was machst denn du, was Verrücktes, du kannst doch nicht da immer einen Platz decken. Dann hat der Mann gesagt, den decke ich für den Herrn Jesus. Denn der Herr Jesus ist so mitten unter uns, wie dieser Platz freigehalten ist. Und wie ich dann so krank in meinem Bett lag, habe ich das als Kind zum ersten Mal verstanden, wie hier im Bett liegt, der Herr Jesus ist so nah. Und ich habe es euch Kindern erzählt, dass ihr es wisst, der Herr Jesus ist so nah bei euch. Und ich muss immer dran denken, geht es nicht so mit der Botschaft des Auferstandenen, ein Stadtmissionar, der selber brennt und sein Leben hingibt für den Dienst an Jesus, gibt es einem weiter. Ich darf heute die gleiche Botschaft wieder weitergeben. Wem geben Sie die Botschaft weiter, Jesus lebt? In ganz einfachen Beispielen, so dass man es fassen kann, dass es jeder verstehen kann. Sie gehen jetzt hinaus in Ihre Familien, in Ihre Freundschaften und in Ihre Nachbarschaft hinein. Sagen Sie das doch den anderen Menschen weiter. Wir haben vorher dieses Lied gesungen von Johann Heermann, früh morgens, da die Sonne aufgeht. Und Johann Heermann war auch einer von denen, die in der Gegenreformation und im Dreißigjährigen Krieg furchtbar gelitten haben. Und er hat das weiter sagen können, lebt Christus, was bin ich betrübt. Johann Heermann war der Mann, der so eine schreckliche Gicht hatte, dass er am Lebensende nicht mal mehr in ein Bett gelegt werden konnte. Denn die Schmerzen waren so grässlich, er konnte auf keinen Stuhl mehr sitzen. Sie haben ihn in eine Ecke gelehnt, auf Tücher gepolstert, dass er diese rasenden Schmerzen aushalten konnte. Er stammte ja aus Schlesien und hat dieses Gichtleiden bekommen, weil auch in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges Kinder aus der Elbe gerettet hat, im eisigen Winter. Und da hat er diese Gicht sich geholt und daran hat er gelitten. Da hätte er doch schreien können, wo bist denn du, Jesus? Nein, er hat gewusst, er ist da um mich her. Und dann hat er dieses Lied gedichtet. Wenn ich des Nachts oft lieg in Not, verschlossen gleich, als wäre ich tot. Halleluja, Halleluja, denn du lässt mir die Gnadensonne aufgehen. Der hat doch Schmerzen durchlitten. Und dann am Ende, lebt Christus, was bin ich betrübt. Ich weiß, dass er mich herzlich liebt. Wenn mir gleich alle Welt stirbt ab, nur dass ich Christus bei mir hab. Wie tief Kreuz, Trübsal oder Pein, mein Heiland greift allmächtig drein, reißt mich heraus mit seiner Hand. Wer mich will halten, wird zu Schand. Das ist Osterfreude, das muss man weiter sagen, wie die Emmausjünger. Es wäre nur furchtbar, wir würden das für uns behalten. Wir haben ein Thema, das wir weiter erzählen. Jesus lebt. Amen.